VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
So, also herzlich willkommen zum Poetry Slam Kampf der Wortgiganten 2016. Boah, seid ihr viele. Gott sei Dank machen wir das dieses Jahr hier in der Autorenarena. Im letzten Jahr war es immer bei uns am HTWK-Stand. Wir, die HTWK, organisieren diesen Slam auch dieses Jahr schon zum 8. Mal. Und hier nur noch mal kurz der Hinweis, wenn ihr irgendwie Interesse habt am Studium rund ums Buch, könnt ihr gerne an den benachbarten Stand kommen, da einfach Kommilitonen ansprechen, fragen und auch Gewinnspiele spielen. Und damit übergebe ich das Wort auch schon an die wunderbare Katja Hoffmann.
Vielen Dank. Danke. Hi. Schön, dass ihr so viele seid. Schön, dass wir hier sind. Wir können heute richtig das Haus hier zum Wackeln bringen. Weil immer, wenn wir dort Applausabstimmung gemacht haben, da waren die anderen ganz schön sauer um uns drumherum zurecht. Und hier haben wir richtig Platz, um richtig laut zu sein. Und die übliche Frage, wer von euch war denn noch nie auf einem Poetry Slam? Wer kennt das überhaupt nicht? Wer weiß gar nicht? Krass. Und was erwartet dich hier? Was denkst du?
Na, ich habe im Internet gesehen, was zum Beispiel Mona Hari da über den Norden gebracht hat. Und deswegen bin ich hauptsächlich hier, damit ich auch noch viele andere Autoren oder Gedichte höre.
Cool, also wir haben einen Groupie für Mona Hari schon mal hier. Ich freue mich, voll geil. Gut, okay, die anderen waren schon mal auf dem Poetry Slam. Ich erzähle euch mal kurz die 2-3 Regeln, die es da gibt. Der Text muss selbst verfasst sein. Es gibt ein Zeitlimit, 6 Minuten oder sowas. Ich gucke jetzt nicht auf eine Uhr. Die Poeten und Poetinnen dürfen keine Requisiten mit hochbringen, die dürfen hier nicht mit brennenden kleinen Katzenbabys jonglieren oder so, oder was weiß ich, oder sich verkleiden. Also heute, ihr dürft euch auch als Manga-Püppchen verkleiden, ihr dürft euch noch was schnell anziehen, vielleicht findet ihr noch jemanden, der euch was leiht. Ansonsten sehen die aber immer so aus, wie die aussehen, ja, sag ich gleich schon mal vorneweg. Wir machen heute hier also den Slam und da braucht man auch eine Jury, die das Ganze heute bewertet. Das machen wir heute mal in Form von so Jury-Tafeln. Und wer möchte denn heute Jury sein? Wir brauchen 5 Leute. Wer hat Bock? Hier vorne einmal. Wir brauchen hier vorne noch jemanden. Hat noch jemand Bock, hier Jury zu machen? Am besten dürft ihr nicht mit einem der Poeten und Poetinnen schon geschlafen haben. Das wäre nochmal wichtig. Da meldet sich dann gleich jemand. Super. Da gehen wir einmal hier hinten durch. So, wir brauchen noch jemanden, vielleicht mal hier, ist irgendwie so, das ist wie Sachsen-Anhalt, das ist wie so ein Loch hier, da passiert überhaupt nichts. Einmal hier hinten, hintergeben. Achso, würdest du es gleich behalten, würdest du auch Jury sein? Passt schon, gut. Wir brauchen noch eine Jury. So, da haben wir noch jemanden. Einmal bitte, einmal hintergeben, vielen Dank. Liebe Jury, bitte zeigt doch mal eure Jurytafeln hoch, damit ich sehe, dass ihr auch geistig fit seid, dass ihr noch genug Sauerstoff habt hier in der Halle. 1, 2, 3, 4, 5. Hervorragend. Wir sehen Punkte von 1 bis 10. Das ist alles dabei. Fängt gut an. Ihr, liebes Publikum, ihr dürft die Jury dann auch beeinflussen. Das heißt, ihr müsst mit Applaus abstimmen ein bisschen, sodass ihr die Jury so ein bisschen dahin kriegt, wo ihr sie hinhaben wollt. Da ist jetzt ein Text. Ich sag mal so 3 Punkte, ja. Der Text hatte so viel Inhalt wie ein Buch von Ronja von Ronne oder so. Ja? Wie würdet ihr für 3 Punkte denn applaudieren? Okay, ja. Diese Poetin oder dieser Poet, kommen nie wieder hier auf die Bühne, glaube ich. Also das passiert dann nicht nochmal. Dann ist aber jemand, der ist schon ganz gut, schon ganz nett. 5 Punkte. Für 5 Punkte würdet ihr wie applaudieren? Für 6 Punkte bitte. Für 7 Punkte. Macht einen Mega-Applaus für 8 Punkte. Haut drin für 9 Punkte. Cool. Sehr gut, ich glaube, das kriegen wir noch lauter hin. Denn jetzt kommt der oder die Poetin hammerhart. Der Text, ihr wollt ihn euch auf den Arsch tätowieren lassen, aber in Spiegelschrift, damit ihr immer so nochmal nachlesen könnt oder so. Ja, also der Text ist so geil, ja, ihr wollt die Poetin oder den Poeten einfach in den Schrank einsperren und soll euch den ganzen Abend vorlesen, ne? Das ist ein 10-Punkte-Text. Bitte, nehmt alles, was ihr habt, trampelt mit den Füßen, klatscht mit den Brüsten, für 10 Punkte bitte! Genau, cool, super. Wir haben Leute hier aus ganz Deutschland und ich möchte gerne vorher einen Text machen, damit ihr ein bisschen reinkommt, damit ihr ein bisschen vorher mal bewerten könnt und ihr haltet eure Wertung dann immer konstant an meinem Text irgendwie fest und guckt, war der jetzt besser, war der jetzt schlechter. Deswegen gehe ich jetzt von der Bühne, moderiere mich kurz an und mache einen Feature-Text, damit ihr erstmal warm werdet. Auf diese Bühne kommt als nächstes aus Halle Katja Hoffmann. Hallo, schön, dass ich hier auftreten darf. Gut, ich komme aus Halle, das ist schon schlimm genug, aber ich habe noch ein krasseres Problem. Ich habe nämlich einen Freund, was eigentlich ganz gut ist, aber dieser Freund hat eine Schwierigkeit, er ist nämlich Computerspiele, Zocker halt quasi. Und ich spiele überhaupt keine Computerspiele, ne? Ich kenne mich da nicht aus. Aber ich wollte jetzt einfach mal darüber schreiben, weil das mir ganz wichtig ist. Und der Text heißt Crazy Eyes. Man muss schon zugeben, ich habe in Sachen Beziehung alles richtig gemacht. Mein Freund raucht nicht, schaut keinen Fußball und ist zum Glück auch kein widerlicher Sexist. Diese drei Dinge machen ihn zum vermeintlich besten Geschlechtsverkehrs- und Lebenspartner aller Zeiten. Er hilft im Haushalt, ist liebe- und verständnisvoll. Es schien anfangs alles so perfekt, wäre da nicht diese eine Sache gewesen, an die ich mich erst gewöhnen musste. Mein Freund ist ein Gamer. Als wir uns kennenlernten, fiel es mir gar nicht auf. Gamer hatte ich mir anders vorgestellt. Nerdiges Brillengestell, ungestylt, blass und dünn. Er hingegen hat eine stylische Brille, die ihn zum Typ Architekten macht und ist recht muskulös. Er sitzt da und guckt gerade nach unten. Ihr könnt euch vergewissern, ob das alles stimmt, was ich in dem Text erzähle. Gut, okay. Seine Wohnung ist außerordentlich geschmackvoll eingerichtet. Klar, da gibt es zwar diese PC-Ecke, doch dort stapeln sich weder Kaffeetassen noch Chipstüten. Sehr ordentlich lag alles an seinem dafür vorhergesehenen Platz. Auch als wir schon ein halbes Jahr zusammen waren, wunderte ich mich nicht darüber, dass seine Antworten auf meine WhatsApp-Anfragen erst 24 Stunden später von ihm beantwortet wurden. Ich schätzte ihn einfach als verplanten Typen ein, der eben nicht oft auf sein Handy schaut. Ich habe gehört, dass es solche Leute ja geben soll. Irgendwann bekam ich dann den Zweitschlüssel zu seiner Wohnung. Eines Tages überraschte ich ihn mit meiner verfrühten Heimkehr und erwischte ihn im folgenden Szenario. Das ist jetzt ein bisschen peinlich für dich, Chris. Ich hoffe, das ist okay. Es sind auch nicht so viele Menschen da. Gut. Nur mit einem Tanktop und einer Boxershorts bekleidet, saß er, die Ohren von zwei riesigen Kopfhörermuscheln bedeckt vor seinem PC. Seine zwei klebrige Kaffeetassen dekorierten seinen Tisch. Auf seiner Tastatur und seinem Bruster konnte man die Reste seines Mittagessens ahnen. Die dicken Übergardinen waren zugezogen. Er hatte mich nicht reinkommen hören und so konnte ich mir die ganze Sache erstmal aus sicherer Entfernung anschauen. Er schien mir unverständliche Dinge zu reden. Folgenden Monolog führte er dabei durch sein Headset. Jetzt habe ich einfach mich hingestellt und aufgeschrieben, was er da überhaupt erzählt. Und es wäre mir ganz wichtig, dass ihr irgendwie so ein kleines Geräusch machen könntet. Ich weiß nicht, ob ich das höre, wenn ihr so macht. Wenn ihr die Sätze wiedererkennt. Ist jemand von euch Computerspieler? Gut, ein paar sind dabei. Okay, dann wird es wohl eher leise ausfallen. Okay, folgendes hat er gesagt. Durchpushen und beenden. Ja, doch schon. Gut, okay. Die sollen es nicht übertreiben. Hier, Achtung, die sehen das. Alter, really? Jetzt kommt mein Lieblingssatz, den habe ich bis heute nicht verstanden. Und er hat ihn mir 10-mal erklärt. Oh, Dude, ich habe keine Laterne frei. Kann man mal sagen, ja. Und auch ein sehr verwirrender Satz war folgender Satz. Ich kann ja Tower und dann Drake oder machst du Solo? Ja, alles klar. War das schon Surrender? Jetzt haben wir aber Druck. Lol. Können wir ein bisschen rauspushen? Wer ist dein Support? Hä? Fail. Gut, das war's. Ich bin da mal in der Promo. AFK. Oder AFK, weiß ich nicht mehr, wie das gesagt hat. Sagt man AFK? Okay, dann nicken die Computerspiele-Spieler. So, verstört, aber durchaus belustigt, schaute ich in seine, wie ich sie heute noch liebevoll nenne, Crazy Eyes. Von nun an war es ihm nicht mehr peinlich, auch vor mir zu spielen. Es war für ihn wie ein befreiendes Coming Out. So sprudelten förmlich Sätze aus ihm heraus, die ich allmählich anfing zu verstehen. Meine bisherigen Videospielerfahrungen bezogen sich lediglich aufs Alex the Kid Zocken mit der Sega Mega Drive Konsole. Klar stand ich wie jedes 90er-Jahre-Kind auch auf Sonic oder die Ottifanten, aber keine virtuelle Figur verzückte mich mehr als Alex, dieses kleine, dicke Kind mit dem I-Geschnitt und der Vorliebe für Burger. Und am Ende jedes Levels musste man dann im Steinschere-Papier den Vorstufen-Endboss besiegen. Die Reihenfolge, um gegen die jeweiligen Bösewichte zu gewinnen, sind mir bis heute fest in Erinnerung geblieben. Steinschere, Schere, Papier, 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 Stein, Stein, Steinschere, Papier, Papier. Wer weiß, für was das später mal gut sein wird. Mittlerweile bin ich in Sachen Gamersprache auch voll der Pro geworden. An alle Menschen, die mit einem Gamer befreundet sind oder mit ihnen schlafen. Am Anfang seid ihr noch Noobs und fühlt euch von ihm vielleicht gerusht. Und vielleicht ist eure Skillung noch nicht gebalanced genug. Aber wenn ihr euch einmal traut mitzumersen, dann fragt ihr durch das Second Life und stellt fest, auch wenn es aufgrund der Crazy Eyes zunächst nicht danach aussieht, sind Gamer auch nur ganz normale Menschen, in die man sich unbedingt verlieben sollte. Vielen lieben Dank. Gut, das war jetzt ein Text, um euch so ein bisschen einzustimmen. Ihr dürft jetzt einmal Punktetafeln zücken und den Text einfach bewerten. Und mir ist es egal, was ich für Punkte kriege. Ihr müsst nur die anderen danach an meiner Wertung quasi so ein bisschen euch orientieren. Und dann bitte mal hoch bei 3, bei 2, bei 1 und bitte jetzt. Da fehlt noch eine Tafel, glaube ich. Ihr beratet noch. Dim, dim, dim. Wow, gut. Also das ist eine fast große Straße auf jeden Fall geworden. 5, 6, 6, 7, 9. Sehr gut, danke. Wir machen das beim Slam immer so, dass die niedrigste und höchste Punktzahl gestrichen wird, damit das alles ganz fair bleibt. Und jetzt starten wir den Wettbewerb. Das heißt, jetzt müsst ihr on fire sein. Jetzt müsst ihr richtig viel Applaus geben für die erste im Wettbewerb. Sie wohnt in Leipzig. Macht einen riesen Mega-Applaus für Luis!
Hallo. Hallo, hallo. Man sollte manchmal kennen das irgendwann. Ich nicht. Ich kann relativ wenig generell. Und ich bin aber nicht schuld daran. Das ist einfach nicht meine Schuld. Also ich werde einfach daran gehindert. Und ich erzähle euch jetzt davon. Dieser Text heißt Mein Widerstand. Mein Widerstand ist immer an meiner Seite. Ich hasse ihn. Er ist verantwortlich für alles Schlechte in meinem Leben. Er ist ein Arschloch. Abends denke ich mir, morgen. Morgen wird ein produktiver Tag. Ich werde früh aufstehen. Ich werde mir einen Kaffee machen. Und ich werde die Wohnung putzen und die Wäsche waschen und den Wocheneinkauf machen und einen Text für die Uni lesen. Und ja, hell, ich lehne mich so weit aus dem Fenster und behaupte, dass ich diese eine ominöse Ecke in meinem Zimmer aufräume, wo immer so diffus Zeug rumliegt. Ich bin so pumped. Und ich schaffe es sogar um 11:30 Uhr einzuschlafen. Mein letztes Gefühl, bevor ich in Schlaf begleite, ist, Alter, ich bin geil, ich kann Dinge, ich bin fast erwachsen. Und dann klingelt mein Wecker. Um 8. Und ich lehne mich mit dem allerbesten Willen hinüber zu ihm. Und ich möchte ihn ausschalten und ich möchte wirklich aufstehen. Aber ich spüre ihn schon. Mein Widerstand. Er ist fett und atmet schwer. Er liegt neben mir in meinem Bett. Seine Haare kleben ihm vom Schlaf im Gesicht und er grunzt. Und dann hebt er seinen Arm und drückt mich ganz sanft zurück in die warmen, weichen Kissen. Er nimmt mein Handy und macht den Wecker aus. Und ich liege da und hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse ihn so sehr. Aber die Kissen sind so weich und gemütlich und mein Widerstand atmet ruhig und ist gar nicht gestresst. Und vielleicht hat er ja auch recht und ein bisschen Schlaf wäre wirklich nicht schlecht. Als ich wieder aufwache, ist es 2 Uhr nachmittags. Der Widerstand ist wach und er hat den Laptop schon angemacht. Er stellt ihn mir auf den Schoß. Ich seufze. Er lächelt mich an und tippt den Namen einer großen deutschen Tageszeitung ein. Und schon der erste Artikel klingt sehr interessant und ich lese ihn und den nächsten auch und auch den nächsten. Und der Widerstand liegt glücklich neben mir und streichelt mein Haar. Ich hasse ihn. Aber irgendwann grummelt sein Bauch und meiner auch und er schaut mich vorwurfsvoll an. Ich gehe in die Küche, schaue in meinen Kühlschrank. Er steht im Unterhose im Türrahmen und beobachtet mich. Dabei zittert er vorwurfsvoll mit dem ganzen Körper. Der Kühlschrank ist leer. Ich seufze. Er nimmt meine Hand und sagt, wir können uns auch einfach wieder ins Bett legen. Das hilft uns bei dem Problem mit dem Essen nicht weiter, sage ich genervt. Ja, beim Bett könnten wir darüber nachdenken, wie wir das Problem lösen. Ich lasse mich von ihm zurück ins warme Bett ziehen. Es ist mittlerweile 3:30. Ich hasse ihn so sehr. Wir liegen im Bett und starren an die Decke. Ich sage entnervt, na toll, er grunzt. Ich seufze. In einem Akt der Verzweiflung springe ich aus dem Bett auf, befreie mir seine Hand aus seiner Umklammerung, gehe in die Küche, esse Knäckebrot, das Einzige, was noch da ist, ziehe mir irgendwas über, beginne den Abwasch zu machen. Es fängt an, mir besser zu gehen. Nach einer Zeit möchte ich Musik hören, gehe ins Schlafzimmer, wo der Widerstand immer noch im Bett liegt. Er hat den Laptop auf den Schoß und schaut ein Katzenvideo. Dabei kichert er in sein Doppelkinn hinein. Er sieht mich, klopft mit seiner fetten Hand auf die Bettdecke neben sich. Ich schüttel mit dem Kopf. Es ist wirklich lustig. Es sieht wirklich lustig aus. Nur kurz, denke ich und seufze. 30 Minuten später reiße ich den Laptop aus der Hand und nehme ihn mit in die Küche. Er kommt auch. Ich habe es geschafft, die ganze Küche zu putzen. Bin zufrieden, will weitermachen. Aber mein Widerstand drückt mich sanft auf einen Stuhl und hält mir einen frisch gebrühten Kaffee unter die Nase. Entspannung muss sein, sagt er, und vielleicht hat er recht. Ich lasse mich auf den Stuhl sinken und rauche 1, 2, 3 Zigaretten. Der Widerstand heult um mich herum und sagt, na, das war doch ein schöner Tag. Es ist 5:30 Uhr abends. Das Einzige, was ich erreicht habe, war die Küche zu putzen und die nicht mal ganz. Ich hasse ihn. Mir ist schlecht von den Zigaretten. Als ich mir die 4. anzünden will, klopft er mir sanft auf die Schulter und sagt, jetzt übertreib nicht. Aber ich habe zu lange mit ihm gelebt. Ich kann nicht mehr. Er ruiniert mein Leben, wo ich schon sein könnte ohne ihn. Ich könnte ein funktionierendes Mitglied unserer Gesellschaft sein. Ich hätte eine ordentliche Wohnung. Ich hätte mein Fahrrad repariert. Meine Fenster wären immer geputzt und meine Mutter wäre stolz auf mich. Ah! Brülle ich ihn an. Da schreibt er laut zurück, ich hasse dich. Oh Gott, ich hasse dich so sehr. Was machst du hier? Warum machst du das? Warum willst du nicht, dass ich mein Leben hinbekomme? Ich will doch nur, dass es dir gut geht, ruft er verzweifelt. Du bist wahnsinnig, brülle ich. Verschwinde aus meinem Leben. Ich brauche dich nicht. Du richtest nur Unheil an. Ich meine, es war doch gut. Bin mit der verzweifelt. Aber nein, diesmal zieht die Tour nicht. Ich schiebe seinen fetten, schwerfälligen Körper zur Türe. Kurz bevor ich ihm die Türe vor der Nase zuschlage, schaut er doch böse und ruft: Du wirst schon noch sehen, was du davon hast. Aber es ist mir egal. Er ist weg und die Wohnung ist leer. Und ich bin so erleichtert. Und ich will es feiern. Treffe mich mit meinen Freundinnen an der Bar. Ich bin pünktlich. Kein Widerstand hält mich mehr auf, unpünktlich zu sein. Ich werde gefragt, ob ich neue Klamotten habe. Da habe ich mir endlich mal wieder die Wäsche gewaschen. Und wir trinken. Und ich bin so erleichtert und nur Schnaps und stoße freudiger Produktivität an. Da träume ich mir, was ich alles in den nächsten Wochen schaffen werde. Jemand anderes holt Schnaps. Ich rufe, ich werde erfolgreich und berühmt. Und hole noch mehr Schnaps. Niemand kann mich aufhalten. Und ich bin richtig besoffen. Und ich kenne kein Limit. Und ich frage mich immer mal wieder. Schade. Fuck. Scheiße. Nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Dann gehe ich hektisch, halte meine Freundin am Arm und brülle sie an. Nein, keinen Schnaps mehr bestellen, sonst kotze ich. Ich kann nicht nein sagen. Aber sie ist ignorant. Sie versteht die Tragweite meines Problems nicht. Vielleicht denkt sie, ich bin wahnsinnig. Ich denke auf jeden Fall, ich bin wahnsinnig. Und sie lacht und bestellt mir Schnaps und ich heule, während ich trinke und kotze fast. Und dann nehme ich mein Handy, starre auf seine Nummer. Und ich will nicht. Ich hasse ihn. Aber ich brauche ihn. Reiß dich zusammen, Luis, denke ich. Irgendjemand hinter mir sagt: Ich habe auch einen Joint dabei. Und doch, ich hatte mir verzweifelt. Fuck, 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 ich brauche dich. 5 Minuten später steht er grinsend neben mir. Sag nichts, lalle ich genervt. Er nimmt meinen Arm und führt mich sanft aus der Bar. Jemand hält mir noch den Joint hin. Er schiebt ihn zur Seite und sagt, die muss nach Hause. Ich bin so dankbar. Wir laufen eine Weile schweigend. Dann sagt er, ich will nicht laufen. Lass uns ein Taxi nehmen. Dankeschön.
Luis! Okay. Ihr habt die erste Poetin gehört und ihr erinnert euch noch an meinen Text und probiert das jetzt ein bisschen zu vergleichen. Bitte redet miteinander in eurer Gruppe. Manche sind sich schon voll einig. Und dann brauche ich eure Punkte bei 3, bei 2, bei 1 und bitte hoch. So. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, wir fangen niedrig an mit 6 Punkten. Wir bleiben bei 6 Punkten. Wir gehen hoch auf 7 Punkte, wir gehen hoch auf 8 Punkte, noch einmal 8 Punkte. Dann streichen wir eine 6, wir streichen eine 8. Und dann sind das, oh, ich kann nicht rechnen, fällt mir gerade wieder auf. 21 Punkte. Riesenapplaus bitte für Luis. Und der nächste Poet kommt aus Hannover zu uns. Macht einen Riesenapplaus für Johannes Berger.
Ja, moin. Ich werde einen kleinen Text aus meinem Buch vorlesen. Und das kann man dann käuflich bei mir erwerben. Das Buch, den Text nicht. Aber egal. Der Text, ich habe versucht, einen Text zu schreiben für meine Freundin, und habe gemerkt, ich kann das nicht. Also ich kann nicht über Gefühle reden und das kriege ich nicht hin. Deswegen habe ich über etwas geschrieben, wovon ich Ahnung habe. Das bin ich. Und der Text heißt Freilandgockel. Man sagt ja, das Leben schmeckt immer nach irgendwas. An schönen Sommertagen meistens nach Pfirsich, Eistee und Sonnenschein. Im Winter nach Zimt und Schnee. Im Frühling nach Spargel und Veilchen. Und im Herbst nach Kürbiscremesuppe und Nieselregen. Mein Leben schmeckt zurzeit nach einem Smoothie. Aber nicht nach einem dieser leckeren Ananas-Mango-Aloe-Vera-Smoothies, sondern nach einem Smoothie aus Spinat, Grünkohl und Hundekot. Nur ohne Spinat und Grünkohl. Ich bin Anfang 20, mein Rücken schmerzt, meine Lunge pfeift. Dank meiner Frisur sollte ich mich glücklich schätzen, wenn man mich nicht der Hitlerjugend zuordnet. Ich habe die Beine einer behinderten Antilope, die Arme eines 3-jährigen Säuglings und die Brust eines Huhns. Aber sicher nicht die eines glücklichen Freilandgockels, sondern die eines eingesperrten Küken, das noch nie in seinem Leben Sonne gesehen hat. Meine Vergangenheit war ganz knorke, meine Gegenwart wie oben beschrieben, meine Zukunft so rosig wie die Arschbacken eines Bauarbeiters im Ruhestand. Ich wurde geboren in einer Welt, die dachte, dass sie mit ein paar Schönheitsoperationen in den 50er Jahren ihre Midlife-Crisis überwunden hat, nur um dann zu merken, dass auch Botox irgendwann schlecht wird und die Fassade anfängt zu bröckeln. Ich wurde geboren an einem Haufen ekliger und vergrindeter Botox-Reste. In 30 Jahren gibt es mehr Menschen als Heuschrecken, außer in MacPom. 30 Grad mehr auf dem Thermometer, außer in MacPom. Und mindestens 30% mehr faschistische, homophobe und chauvinistische Arschlöcher, besonders in MacPom. Ich wuchs auf in einem Land, wo es plötzlich eine Beleidigung ist, ein guter Mensch zu sein. Wo Männer und Frauen mit dummen Ansichten vielleicht zu Recht Angst haben vor anderen Menschen mit dummen Ansichten und einfach nur neidisch sind, dass diese die Möglichkeit und die Eier haben, diese Ansicht noch dümmer auszuführen, während ihnen nur die Facebook-Kommentarspalte und die Stammkneipe bleibt. Ich wurde geboren in Istanbul, einer Stadt, die Teil eines anderen Landes ist, wo ein Mann an der Macht ist, der aussieht wie Gollum. Ein Mann, der Streit hat mit einem anderen Mann, der ein anderes ziemlich homophobes Land unter seinen Fittichen hat, selbst aber bei keinem Christopher Street Day auffallen würde. Und nein, damit meine ich nicht Angela Merkel. Das alles sind also keine guten Voraussetzungen für ein wirklich schönes Leben. Mein Leben schmeckt nach Tiefkühlspinat ohne den Blub. Meine Eltern haben sich Mühe gegeben, es wenigstens gut zu würzen. Hier ein bisschen Salz in Form von einer guten Schulbildung. Hier ein bisschen Pfeffer in Form von Wohlstand. Und ganz viel Kräuter der Provence in Form von Zuneigung und Liebe. Trotzdem hätte ich auf sie hören sollen, als sie sagten, studier etwas Vernünftiges. Jetzt studiere ich ein Instrument, das kein Schwein kennt, in einer Musikrichtung, die keine Sau mag. Jazz-Bratsche. Und nein, eine Bratsche ist kein Blasinstrument, das aussieht wie ein Horn und ein Saxophon-Mundstück hat. Und wenn man reinbläst, macht das Brrrr. Und ja, Jazz ist dieses Skibidi-Wap, Bebop. Und nein, ich weiß nicht, was ich später damit machen will, aber weißt du das? Weißt du das, Frau BWL-Studentin? Viel Geld, okay, 1-0 für dich. Doch ich habe Visionen und Träume und einen Tinnitus und einen schiefen Nacken. Und eine Freundin, eine tolle Freundin, wirklich. Doch leider ist diese tolle Freundin zu toll für Hannover und wohnt natürlich in Berlin. Und blöderweise habe ich sie so gern, dass ich abends auf den Embryo-Stellung im Bett liege, Philipp Poisel höre und beim Weinen Geräusche wie ein Wookie mache. Wenn haarloser, dafür umso traurigerer Wookie. Und manchmal bin ich dann so sauer, dass ich einen Haufen Sturmtruppler schießen möchte, wie Chewbacca, als Han Solo von seinem Sohn getötet wird. So sauer, dass es mir egal ist, dass ich Star Wars gespoilert habe, der Film ist lang genug draußen, selber schuld. Und dann wache ich nachts auf und da liegt keine wunderschöne Frau, an die ich mich dran kuscheln und creepy an ihren Haaren riechen kann, sondern mein Handy, das so oft runtergefallen ist, dass es aussieht wie Sylvester Stallone, faltig und kalt. Und dann sitze ich im Zug und müsste eigentlich Jazzbratsche üben. Stattdessen gebe ich 70 Euro aus, um dich eine Nacht zu sehen. Neben mir sitzt ein Mann, der stinkt nach Schweiß und Beefy. 70 Euro, das sind 800 Reichsmark. Mit dem Geld könnte ich mir auch eine unglückliche Milf in der Saunalandschaft leisten. Aber ich will einfach nur mal ganz kurz creepy an deinen Haaren riechen. Mein Leben schmeckt nach ekelhaften Mensa-Grünkohl. Warum kannst du denn nicht in Hannover wohnen? So uncool ist das gar nicht. Die Musikhochschule sieht von oben aus wie ein Ohr. Das ist doch cool, oder? Das hat Berlin nicht. Ich vermisse dich. So stark, dass ich mich auf eine Bühne stelle und einen Text darüber vortrage, obwohl ich sowas richtig unangenehm und peinlich finde. Doch unser Leben schmeckt zurzeit nach Hundekot-Smoothie. Doch mit viel Fantasie und Liebe und der richtigen Würze schmeckt es vielleicht irgendwann wieder nach Pfirsich-Eistee. Sparkling, yo. Und wehe, du machst in dem nächsten halben Jahr Schluss, sonst kann ich diesen Text nie wieder auf irgendeiner Bühne vortragen, ohne in Embryostellung im Backstage zu liegen, Philipp Poisel zu hören und beim Weinen Geräusche wie ein Wookie zu machen. Dankeschön.
Johannes Berger. Gut. Ihr dürft eure Punkte schon mal heraussuchen. Beratet euch, vergleicht wieder. Und dann brauche ich eure Punkte für Johannes Berger. Bei 3, bei 2, bei 1 und bitte hoch. Gut, wir fangen an mit 8 Punkten. Wir bleiben bei 8 Punkten. Wir gehen hoch auf 9 Punkte, auf 9 Punkte, auf 9 Punkte. Wir streichen eine 8, wir streichen eine 9. Macht 26, 1, 2, 3, 26 Punkte. Riesenapplaus bitte für Johannes Berger. Wir kommen zur nächsten Poetin. Sie wohnt in Dresden. Macht einen Riesenapplaus für Kadi Katz.
Hi, ich habe einen ganz neuen Text dabei, den ich mich aus verschiedenen Gründen gezwungen sah zu schreiben und der trägt den Titel Was ich nicht bin. Ich bin Sozialpädagogin, da lernt man gleich mit als erstes, dass man Klienten immer ressourcenorientiert betrachten soll, heißt, man schaut, was kann der oder die besonders gut, da setzt man an. In der realen Welt allerdings passiert genau das, was es in der Sozialarbeit tunlichst zu vermeiden gilt. Es wird nach den Defiziten geschaut, worin ist jemand besonders scheiße, da setzt man dann an. Ob nun bei der Jobsuche im Haifischbecken zwischenmenschlicher Gefühle oder auch so generell alltagseinerlei Befindlichkeiten, dies, das, aus all diesen Ecken prasseln Erwartungen auf mich ein wie Steinschläge, konkret formulierte, schlampig als Wünsche getarnte Forderungen, wie ich zu sein habe, wenn ich diesen Job will, den heißen Typen da an der Bar oder einfach mal ein bisschen mehr Ruhe in meinem Leben. Schön muss ich sein, schlank, jung und schlau und versiert im Umgang mit Technik und Zahlen und Männern, interessiert an Mode- und Lifestyle-Blogs und an Schminktutorials bei YouTube, abgesichert mit diversen nützlichen Versicherung und einer Altersvorsorge, wenigstens alle paar Monate mal nicht am Rande des Dispos, regelmäßig irgendwo im Urlaub, gerne auf den Seychellen, Veganerin oder wenigstens vegetarisch lebend, obwohl das kollidiert dann irgendwie wieder mit häufigen Flugreisen. Außerdem mag ich grillen. Aktiv gegen alles, was schlecht ist, im Untergrund und an der Front, auf geistiger Höhe, nach durchzechten Nächten, schlagfertig, eloquent und witzig, auch wenn ich gerade einfach nur heulen möchte. Ich bin ja schließlich Poetry-Slammerin und gut im Bett, was ich nicht bin. Ich bin nicht auf den Mund gefallen, aber sprachlos angesichts all dessen, was in meinem Wahlbundesland gerade so abgeht, wenn der Dezember in Köln für Hetze missbraucht wird und wenn es gleichzeitig für deutsche fremde Männer offensichtlich völlig okay ist, mich anzufassen, obwohl ich sage, dass ich das nicht will, oder mir mit ihrer Zunge unaufgefordert den Nacken zu pflügen, obwohl ich offensichtlich mit einem Mann unterwegs bin, an dem mir was liegt. Ach komm schon, du fandest das doch geil. Nein, ich fand das übergriffig und unangebracht, du Arschloch. Ich bin nicht gut darin zu sagen, du Arschloch, weil das ja Leute verletzt und man immer nett sein soll und um Konsens bemüht. Aber man muss das machen, und zwar ohne sich dafür schlecht zu fühlen. Ich bin ganz gut darin, mich schlecht zu fühlen. Ich bin nicht depressiv, aber ich habe ein Wochenend-Down-Syndrom. Ich bin völlig unromantisch, schon immer. Mit 18 sagte mir ein Typ, den ich gut fand, nachts auf einer einsamen Brücke: Guck mal, die Sterne, die leuchten nur für uns. Das Erste, was mir auf die Schnelle darauf einfiel, war: ja, sonst ist hier ja auch keiner. Danach fand er mich nicht mehr gut. Vermutlich sollte ich öfter einfach mal die Klappe halten, aber das wäre dann vielleicht auch nicht mehr ich. Ich bin nicht empfänglich für Kitsch und Valentinstag und überall Rosenblüten. Und die inflationäre Verwendung von "Du bist wunderschön" in Filmen kotzt mich an. Wahrscheinlich, weil das zu mir nie jemand sagt. Ich bin nicht gut darin, Männer zu daten. Mein letztes Date ist ewig her, also eigentlich nicht. Aber das Date war toll, deswegen war das wahrscheinlich gar kein Date und deswegen zählt das nicht. Ich will mal jemanden daten, der nicht sagt: Ich will aber nicht in einer deiner Geschichten landen und denken, dann benimm dich halt. Ich bin unfähig, das selber so auf den Punkt zu bringen. Deswegen ist dieser Satz von Sabrina Schauer geklaut. Ich bin nicht leichtgläubig, aber eigentlich möchte ich an so vieles glauben. An Wunder und dass der Montag in Dresden irgendwann wieder einfach nur ein ganz normaler Montag ist und nicht länger eine Art Casting für den Lutz-Bachmann-Preis. Ich will wieder an den Weihnachtsmann glauben und an dich und mich und an mich selbst und dass alles gut wird irgendwann. Ich bin selber in vielen Sachen nicht gut, zum Beispiel im Aufpassen. Im letzten Sommer trug ich ein fesches Pfeilchen und ein Schleudertrauma mit mir herum, bloß weil ich nach einem Klobesuch mitten in der Nacht feststellte, dass ich noch total lange schlafen kann, im Halbschlaf vor Begeisterung einen Hechtsprung ins Bett gemacht und dabei den Abstand falsch eingeschätzt habe. Mein erster Gedanke, als ich mit dem Gesicht auf den Boden aufschlug, war: geil, jetzt hast du dir das Genick gebrochen und keiner wird je erfahren, wie du das geschafft hast. Ich bin nicht besonders masochistisch, trotzdem schaue ich seit Jahren den Bachelor und denke mir jedes Mal: Du solltest das dringend lassen. Mehr Sexismus und verqueres Frauenbild schafft nicht mal Heidi Klum. Ich bin noch eigentlich kein schadenfroher Mensch, aber es war schon eine verdammt witzige Idee von RTL, einen lispelnden Muskelklaus für eine Show zu casten, in der dann pro Folge mindestens 8-mal das Wort Rose sagen muss. Ich bin auch nicht faul, ich habe nur keine Lust zu arbeiten, jedenfalls jetzt gerade nicht und morgen früh schon gleich gar nicht. Und ich möchte mal wissen, wann ich endlich mal das machen kann, worauf ich wirklich Lust habe. Ich bin nicht sicher, worauf ich wirklich Lust habe. Ich bin nicht mutig. Wenn ich mutig wäre, dann würde ich einfach sagen: Scheiß drauf, ich lasse das mit den ganzen Jobs, die immer befristet sind und ich oft nur mache, weil ich meine Miete von irgendwas bezahlen muss. Vielleicht wäre das aber auch gar nicht mutig, sondern nur leichtsinnig. Ich bin schließlich keine 20 mehr und ich bin eigentlich auch nicht traurig drüber. Ich bin nicht so alt, wie ich mich fühle. Manchmal frage ich mich, wann eigentlich der Moment gewesen wäre, mir eine richtig gute Antifaltencreme zuzulegen und warum ich den verpasst habe. Wenn das so weitergeht, dann muss ich mein Make-up bald im Baumarkt kaufen. Ich bin gar nicht so unzufrieden mit mir, aber ich würde gerne mehr Sport machen. Ich bin aber nicht sportlich. Wenn ich joggen gehe, dann renne ich erfolglos dreimal um einen Baum und gehe wieder nach Hause. Ich bin auch nicht dick. Ich bin nicht mehr so dünn wie vor 2 Jahren. Das ist okay. Trotzdem fühle ich mich verarscht, wenn ich nach langer Suche endlich eine Jeans finde, der ich mich vor die Tür traue und die dann Molly heißt. Ich bin kein Fan von Diäten. Kenne ich alle, mag ich nicht. Ich bin keine, die sagt: Nach 18 Uhr esse ich nichts mehr. Hihi. Ich esse nachts. Wenn man im Dunkeln frisst, wird man von den Kalorien nicht so leicht gefunden. Ich bin nicht voll schön, ich bin aber auch nicht mega eitel. Das Beste an der Neustadt ist, dass ich hier mit Jogginghose und Party-Make-up von gestern in den Konsum schlappen kann und es keine Sau interessiert. Zum Glück bin ich auch nicht berühmt, höchstens so F-prominent, also in meiner Hood. Da kann man schon mal aussehen wie eine Karre Mist, wenn man nur Wein und Nudeln kaufen geht. Ich bin immer noch keine perfekte Hausfrau. Putzen deprimiert mich, weil das ewig dauert und am Ende nie so aussieht wie in einer Meister-Propper-Werbung. Außerdem brauche ich dazu laute Musik. Mit Musik geht nämlich alles leichter, aber dazu muss man die halt im Bad auch noch gut hören können. Als ich das letzte Mal geputzt habe, kam die Polizei. Die Punks von nebenan mögen keine laute Musik. Seitdem putze ich nie mehr. Ich bin auch nicht verklemmt eigentlich, aber ich habe mich jahrelang in Grund und Boden geschämt, jemanden den Geburtsort meines schlesischstämmigen Opas zu nennen. Das war völlig unnötig, wir kommen schließlich alle irgendwie aus Mösen. Ich bin nicht doof, aber dumm genug, die gleichen Fehler immer wieder zu machen und nochmal, einfach weil es so schön blöd war. Ich glaube, ich bin manchmal zu wenig ich selbst, aber wenn ich nicht ich selbst sein kann, wer bin ich denn dann? Ich bin gar nicht so scheiße, das kommt euch nur so vor. Ich bin nicht perfekt, aber ich habe auch keinen Bock mehr, mich dauernd irgendwie unzulänglich zu fühlen, weil ich für irgendwen immer irgendwas sein soll, was ich gar nicht bin. Ich bin keine Ansammlung von Defiziten und das mag manchen vielleicht zu wenig erscheinen, aber seht das mal ressourcenorientiert. Was kann der oder die besonders gut? Ich weiß, was ich nicht kann und da kann man einfach mal ansetzen. Danke.
Kadi Katz. Gut. Wir brauchen wieder eure Punkte. Ihr seid wieder gefragt. Das Publikum hat euch ein bisschen Anhaltspunkte gegeben mit dem Applaus immer, wie immer, wie sie euch beeinflussen können. Und ich brauche eure Punkte bei 3, bei 2, bei 1 und bitte hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Wir fangen an mit 6 Punkten. Wir gehen hoch auf 7 Punkte, wir gehen hoch auf 8 Punkte, wir gehen hoch auf 9 Punkte und bleiben bei der 9. Wir streichen eine 6, wir streichen eine 9, macht 15, 24 Punkte. Riesenapplaus bitte für Kadi Katz. Und um das habe ich vorhin gar nicht gesagt, aber es sind 5 auftretende Poetinnen und Poeten und diese werden dann nach den Applausabstimmungen werden 3 ins Finale kommen und werden dann nochmal euch einen Text präsentieren. Wir kommen jetzt zur nächsten Poetin. Sie wohnt in Kiel. Macht einen Riesenapplaus für Mona Harry.
Moin. Ich mache einen Text, der hier ein bisschen hinpasst, finde ich, weil dieses Dauerrauschen irgendwie ja doch relativ omnipräsent ist und der Text ist zum Thema Rauschen tatsächlich. Und der beginnt mit einem kurzen Zitat von einem anderen Dichter, aber das geht dann direkt in den Text über. Es fällt wahrscheinlich gar nicht groß auf, aber falls jemand es erkennt, wollte ich gesagt haben, ja, es ist ein gekennzeichnetes Zitat, es ist nicht geklaut. So. Ich höre die Bächlein rauschen, im Walde her und hin, im Walde in dem Rauschen. Ich weiß nicht, wo ich bin, denn meine Sinne sinken. Sie finden keinen Halt, Orientierung droht zu schwinden, wo Rauschen mich umschallt, weil stets und ständig Rauschen an meine Sinne drängt. Durch Straßenzüge laufend höre ich nicht, was ich denk. Rauschen, das Stöhnen des Busses, das Stöhnen des Busfahrers, Schnitt. Kreischen, Rattern, U-Bahn, U-Bahn-Gespräche, Stimmengewehr, Schnitt. Rauschen, Schnitt. Verkehr, Verkehrslärm, Rauschen, Tür auf, Tür zu, Schnitt. Suchen, finden, Fernbedienung, Schnitt. Bild flimmern, Bild rauschen, Bild, Schnitt. Neues Bild, kauf diesen neuen auf, Schnitt. Neues Bild, nackte Haut dein aus, Schnitt. Neues Bild, es war ein großer Ein, Schnitt. Im Leben der drolligen Drogeriefachangestellten Dörte 45, als sie nach Hause kam und sah, wie ihr Mann, der dickliche Dachdecker Dieter, an ihre beste Freundin rein glitt. Es gab schon zuvor viele Verdachtsfälle und so artikulierte die drollige Drogeriefachangestellte Dörte es geschickt, indem sie sagte, der Dieter hat voll echt hintergangen gehabt hinter mich. Dörtes Sohn, der fickfidele Fabio, 15, dagegen nahm die Betrugsfälle in seiner Familie im Brennpunkt. Er entspannt und naiv, er machte einfach weiter Party, Bruder, schließlich ist Berlin Tag und Nacht explosiv und mal unter uns, alles was zählt sind doch meine X-Diaries, Love, Sun and Fun, sagte er. Die drollige Drogeriefachangestellte Dörte dagegen versucht ihr Glück mit ihrem Supertalent reden zu können, ohne dass es nach Sprache klingt. Und zwar ist alles, was sie zu sagen schafft, tatsächlich wie sagenhaft zerhackter Sprachersatz. Doch ihre Schicksalsschläge waren nicht brisant genug und so wurde sie nur zum Biggest Loser. Man hat sie eine Weile schwer verliebt mit ihrem beeindruckenden Beinfett beim Baden begafft und endlich berichtete auch TAF über sie. Leider nahm sie kaum was ab. Doch seitdem man sie bei einer fernsehfinanzierten Schönheits-OP auf Schnitt, ist sie nun endlich extrem schön. Unser letzten Auftritt mit Peter Zwegert sucht sie nun einen Weg raus aus den Schulden und noch ein bisschen Restwürde. Und so liegen wir rum und verlieren uns stumpf nach Belieben in verschiedenen Trieben des Gaffens. Immer nach der Devise, der ist immerhin noch dümmer als ich, über den kann ich lachen, lassen wir uns berieseln, bis Bilder wie Nieselregen Gedankengänge mit Schlieren durchziehen. Und dann ist das Rauschen wie ein Schleier, der auf meinen Sinnen liegen blieb, oder ein beruhigendes Wiegenlied, ein Sch, wo Wald- und Wiesenflächen in Städte übergehen, wo wir von Fortschritt sprechen und Rauschen sich ausdehnt, wo dauerhaft Beschallung, Bildbände immerzu an meine Sinne prallen, da komme ich nicht zur Ruhe. Ich höre den Rechner rauschen, in Zerstreuung mich versenk, Informationsmüllhaufen, ich höre nicht, was ich denk. Dank Internet ist für mich fast jedes Wissen jederzeit greifbar. Ich weiß das zwar, doch erreicht da meist gar nichts von, schweift da meist leicht mal ab, vergesst bereits bei der Suchbegriff, Eingabe meine eigentliche Frage. Ich kann einfach kaum einen Bruchteil des Wissens erfassen, weil ich mich einfach so unfassbar schnell ablenken lasse. Man verliert einfach schnell mal den Faden zwischen all den exklusiven Experteninterviews über Promi-Purm-Plantate, den zigtausend Top-10-Rankings der tapsigsten Tierbabyarten, wenn ich einfach zu müde bin, um weiter durch diesen abartigen Spam-Mail-Müll zu warten, dann setze ich mich auf eine Datenbank, fütter Zeitungsenden, bis sie im Datenmeer versinken. Der Versuch, alle Facebook-Status-Upgrades zu lesen, ist wie einen Wasserhahn leer zu trinken. Und ich löse den Blick vom Smartphone, weil ich mir das Bild der hottesten Singles in deiner Umgebung ersparen will. Neben mir sitzt ein Obdachloser und spielt Farmville. Und dann ist das Rauschen wie ein Schleier, der auf unseren Sinnen liegen blieb, oder ein beruhigendes Wiegenlied. Ein Rauschen ist eine faktische Überreizung der Sinne, weil eine zu große Datenmenge auf uns einströmt. Verlieren die Gabe, uns auf etwas Bestimmtes zu fokussieren. Konturen verschwimmen, Orientierung erschwert. Es hat eine lähmende Wirkung. Ob das Rauschen der Blutbahn im Mutterleib oder das dauerhafte mediale Begleitrauschen, es beruhigt uns und hält uns beschäftigt. Das durchdringt dumpf und im Rauschen vergesse ich, was mich eben noch so wütend gemacht hat. Ich echauffiere mich höchstens ein paar Minuten, bis Informationsmüllmassen mich erneut reizüberfluten. Da erscheint es ganz leicht, denkende Köpfe zu kontrollieren. Es zeigt sich, dass es reicht, sie mit Rauschen zu füttern, bis sie fast nichts mehr spüren. Es auferlegt bequeme Lähmung. Jeder Aufruhr wird gedämpft und noch die kleinste Regung mit Ritalin bekämpft. Mir scheint, als seien Köpfe in Dämmerschlaf versenkt, im Rauschen mich erschöpfend, höre ich nicht, was ich denk. Denn das Rauschen wirkt wie ein Schleier, der auf meinen Sinnen liegen blieb. Oder ein beruhigendes Wiegenlied. Dankeschön.
Aus Kiel, Mona Hari. Gut. Und wieder brauche ich eure Punkte, ein vorletztes Mal. Und dann bitte bei 3, bei 2, bei 1 und bitte hoch. Gut, da fangen wir an mit 7 Punkten. Die wird gleich wieder gestrichen, die Punktzahl. Dann gehen wir hoch auf 8, wir gehen hoch auf 9, wir bleiben bei der 9 und wir bleiben bei der 9. Wir müssen eine 9 auch wieder streichen und dann haben wir 26 Punkte. Riesenapplaus bitte für Mona Hari. Wer ist da? Gut. Schön. Ist Malte Roskopf da? Hat Malte Roskopf Bock mitzumachen? Er nicht. Wie du magst. Malte, nur wenn du Lust hast. Malte, wir haben noch einen Poeten dazugekriegt. Macht einen Riesenapplaus. Er kann hier erstmal Platz nehmen an der Seite. Wir kommen nämlich zum nächsten Poeten. Dann haben wir also dann doch 6 im Wettbewerb. Wir kommen zum nächsten Poeten. Er wohnt jetzt in Wien. Ziemlich weit weg. Er ist aus Wien hierher gereist. Macht einen Riesenapplaus für Fabian Navarro.
Hallo. Ich habe einen Text geschrieben. Ich komme ursprünglich aus Warstein. Kennt das jemand? Okay. Ja, für die, die es nicht kennen, man kann den Ort sehr schnell zusammenfassen. Es gibt 2 große Arbeitgeber dort. Einmal die Brauerei und eine große Einrichtung für Suchtkranke. Das ist das Konzept, unter dem ich groß geworden bin. Und ich habe dann immer in der Schule gesessen und alle hießen anders als ich. Alle hießen Müller oder Schmidt und ich, 6 Leute in unserer Stufe hießen Bräutigam, keine Ahnung. Und ich hieß halt Navarro. Und ich kannte von zu Hause Gerichte wie Paella oder Tortilla. Und ich habe die anderen Kinder immer verbessert, wenn sie gesagt haben, dass sie nach Mallorca in den Urlaub fahren. Bin dann dementsprechend oft verhauen worden. Und habe dann einen Text darüber geschrieben und der geht so. Hier wuchs ich auf. Neben Linden und Eichen statt Zypressen und Feigenbäumen, wo die Männer mit den Schweinebäuchen beim Fußball gucken, eifrig keuchen, Disziplin und Fleiß den meisten Leuten noch so richtig was bedeuten. Hier gibt es Sauerkraut und Kohlrouladen, eingekochte Marmeladen und neben baugesparten Hausfassaden leuchtet in vertrauten Farben Schwarz-Rot-Gold im Abendwind, doch nur zur WM. mein liebes Kind. In der Schule lernten wir Heine-Gedichte, Matrizenberechnung und Heimatgeschichte. Wir hörten uns in vier Fächern eher uninteressiert statt angespannt die dunkle Vergangenheit unseres Landes an und verstanden dann, warum Stolz ein so schwieriges Wort ist. Draußen vom Fenster ragten akkurat getrennte Mülltonnen auf der Straße empor und die Omas auf der Fensterbank, die sprachen im Chor. Alles war so friedlich, ich saß noch am Kindertisch, doch eines Abends schien es, irgendetwas stimmte nicht. Es lag nicht an der Sahnetorte oder am kleinen Bruder, der in der Nase bohrte. Von irgendwoher kamen Worte, am Erwachsenentisch schien es, als ob ich einer anderen Sprache horchte. Doch als ich genauer lauschte, war der Spuk schon wieder fort. Später in der Nacht erwachte ich ganz plötzlich, sah mich in meinem Zimmer um, erschreckte gar entsetzlich. Doch da war kein Mörder, der im Dunkeln auf einen mit einer Knarre zielt. Denn es klangen Wörter und es wurde Gitarre gespielt. Dengo. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. So lag ich da unter meiner Janosch-Bettwäsche und lauschte im Geiste den spanischen Fetzen und in diesem Moment, da wurde mir klar, dass auch ich selbst ein Spanier war. Und aus den Schatten nebelig, schwarz wie Oliven, schälte sich ein Wesen, das mit schwerem Schritt auf mich zukam, während ich im Antlitz Ziegenkäse glich. Mein Kopf, der schrie, los wäre dich, der Mut aus meiner Seele wich und Angst nach meiner Kehle griff. Doch dann war es lediglich Don Quixote, der auf dem Ledersitz Rosinante vor mein Kissen voller Federn ritt. Ole, sprach der selbsternannte Rittersmann, dennoch litt ich unter Furcht, zog die Tigerente bis zur Nase, war verschüchtert durch und durch. Als ich mir dann verwirrt vor meinen Stirnlappen griff, gab Quixote seinem Tier einen schier krassen Tritt, worauf er durch mich hindurch wie ein Picador durch einen Stirnnacken glitt. In dieser Nacht entzündete sich in mir ein Feuer, nein, ein Fuego der Erkenntnis. Und es erleuchtete mich, das ganze Deutschsein ist Mist, ich bin ein Spanier. Keine deutsche Kartoffel, nein, eine Patata. Denn ihr leidet unter Regelfetischismus und dem Glauben an Autoritäten. Wir haben einen regen Tourismus und ein traumhaftes Leben. Eure Gesichter sind so reserviert wie eure Liegen in Malle am Schwimmbeckenrand. Reagiert auf krasse Fiesta mit. Ach ja, das klingt interessant. Und gibt es etwas zu meckern, findet ihr das bestimmt. Selbst wenn schon im All-Inclusive-Hotel hinter die Bierflasche sinkt, eine 3,5 Yelp-Bewertung bekommt ihr dann noch hin. Ja, weil der Kellner kein Englisch konnte. Ich sag adios zu all den Pflichtversessenen mit dem Schlips gefesselten, die sich verzettelten. Bei euch hört man, wie auf einem Friedhof das Rascheln von monolithhohen Akten. Ich hingegen esse Kilos von Datteln im Olivenbaumschatten. Arriba ole, Schluss mit deutscher Tristesse. Macht doch einfach mal eine Siesta und vergesst euren Stress. Ihr seid so verkrampft, bezogen auf eure Nation. Sprecht einfach etwas Spanisch, dann wird das auch schon. Ein Beispiel. Un ejemplo. Abuela, no le gustan los extranjeros. Klingt doch einfach viel freundlicher als Oma mag keine Ausländer. Die warme Erkenntnis, dass mein Herz auch spanisches Blut pumpt, befreite mich von den Qualen einer rein germanischen Zukunft. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich mag es hier zu leben, liebe die Sprache, stehe auf Pünktlichkeit und auch auf feste Regeln. Ich bleib nachts stehen, wenn die Ampel rot zeigt und überhaupt kein Auto kommt. Aber ich glaube, da hat sich was verändert. Denn vor Jahren kam mein Vater über die Grenze in dieses Land, in dem man weder Sitten noch Gebräuche oder Menschen gut verstand. Und heute lebt er inmitten von Freunden und Verwandten und ist schon lang kein Fremder mehr. Doch war das dasselbe Land, in dem es heute wieder brennt, wo man mit Fackeln in der Hand alles Fremde überrennt? Wenn ja, dann fühle ich mich heute fremd. Auf einmal steht wieder Don Quixote neben mir am Wegesrand, mit der Lanze hoch erhoben, fängt er mir zu erklären an, Niño. Die Frage ist, ob du ein Land auf seine Idioten reduzierst und all die guten Menschen neben ihnen ignorierst. Denkst du in Nationen, dann denkst du auch in Grenzen. Das ist genauso sinnlos, wie gegen Windmühlen zu kämpfen. Dankeschön.
Aus Österreich für euch, Fabian Navarro. Liebe Jury, ihr seht zufrieden aus und ihr seht schon beraten aus. Wir brauchen eure Punkte bei 3, 2, 1 und bitte hoch. Gut, da fangen wir an mit 9 Punkten. Wir bleiben bei 9 Punkten. Und dann gibt es die ersten 10. Hier macht einen Riesenapplaus für eine 10, für eine 10, für eine 10. Und das macht 29 Punkte für Fabian Navarro. Riesenapplaus nochmal für Fabian Navarro, bitte. Und dann hat sich noch ein Poet mit reingemixt. Macht einen Riesenapplaus. Er kommt aus Berlin oder er wohnt in Berlin zumindest. Macht einen Riesenapplaus für Malte Roskopf.
Ja, ich habe mein eigenes Mikrofon bekommen eben. Weiß auch nicht warum. Esta es muy bien. Ich habe auch ein Buch geschrieben mit dem bekannten Lyriker und Dichter Felix Lobrecht zusammen. Ein sehr erfolgreicher junger Mann. Es heißt 10 Minuten, das sind ja 20 Mark, Zeit ist Geld und wir haben es eilig. Es ist unter anderem eine Frauentrilogie von mir in diesem Buch enthalten. Es behandelt unter anderem einen Text, wie ich eine Frau kennenlerne. Jener Text heißt Eine neue Liebe, ist wie ein neues Leben. Schalalalala. Ich habe mich zu einem zweiten Text hinreißen lassen, wie ich mit einer Frau zusammen bin. Dieser Text heißt Mein Leben im Konjunktiv. Wenn ich eine Freundin hätte, ich denke, also habe ich keine. Und es gibt auch noch einen dritten Text, das Schlussmachen. Der Titel ist aus ihrer Sicht, der heißt Nie mehr, zweite Liga, nie mehr, nie mehr. Gut, ich habe das Buch aber schon durchgelesen, deswegen lese ich jetzt was anderes. Ich sitze an einer Bushaltestelle und warte auf den Nachtbus. Das tue ich oft, manchmal auch tagsüber. Nachtbusse, die am Tag fahren, nennt man Busse. Manchmal telefoniere ich beim Warten mit einem Freund. Die Gespräche enden meist mit einer Klospülung und seinen Worten: Fertig, ich rufe morgen wieder an. Manchmal sagt er auch noch Dinge wie: Ich habe Kellogg's Max gegessen, das riecht man. Ich will sowas nicht wissen. Ich habe oft überlegt, ihm zu sagen, dass ich das nicht wissen will, aber da warte ich noch auf den richtigen Zeitpunkt. Ich warte oft. Eigentlich verbringe ich die meiste Zeit meines Lebens damit zu warten. So wie ein Torwart sein Tor wartet und so wie Gnus durch die seichten Seen der Savanne warten, so warte auch ich auf morgen. Denn morgen ist ein neuer Tag. Und übermorgen auch. Das ist im Wesentlichen das Prinzip von Tagen. Und irgendwann, da bin ich fast ein bisschen sicher, kommt wieder der eine Tag, an dem man literweise Lethargie, Waschlappen-esk aus sich herauswringt, sich Dinge nicht nur vornimmt, so wie Menschen, die stundenlang auf stillstehenden Spinningrädern sitzen, die Glason lesen und sich sagen, gut, ich habe mich jetzt immerhin schon mal zum Fitnessstudio angemeldet, das ist doch schon mal ein wichtiger, oh, Süßigkeiten. Das Ende des Probleme von sich wegschiebens, gleich einer sprudelnden Fanta-Flasche, die ich nicht einfach zudrehe, sondern weghalten mit dem Gedanken, fuck, das sprudelt und ich kann nichts dagegen unternehmen. Das Erwarten der erfolgreichen Schatzsuche nach Selbstvertrauen, dass schon alles klappen wird und nicht immer in letzter Sekunde etwas dazwischen kommt, wie ein den Adblocker überwindender Pop-up oder ein hältiger YouTube-Werbeclip-Link, der sich gerade dann an die Stelle des gewünschten Videos setzt, da man es anzuklicken gedenkt. Ich wollte eigentlich die Gilmore Girls-Trailer gucken, aber hallo, erstmal Volvo-Werbung. Bis die Angst vor der Angst vor den hinterhältigen Hindernissen, dem Scheitern eine sich selbst erfüllende Prophezeiung wird, wie bei dem beliebigen Sechstklässler Kevin, der schlecht in der Schule ist, weil seine Lehrer denken, dass er schlecht in der Schule sein muss, weil er ja Kevin heißt, bis Kevin selber denkt, dass er keine Chance hat, nicht schlecht in der Schule zu sein, weil die alle Lehrer denken, er wäre schlecht, weil er nun mal Kevin heißt, bis Kevin dann wirklich schlecht in der Schule wird und die Lehrer sich denken, wusste ich's doch, typisch Kevin. Bis man im Hinterkopf auf Deus Ex Machina Momente hoffend halbherzig Hintertüren offen hält. Das benutzte Brotmesser lege ich mit der schmutzigen Klinge über die Spüle, dass jeder normale Mensch versteht, aha, der will sich später vielleicht noch ein Brot machen. Obwohl ich nach spätestens 3 Minuten sowieso ein neues Messer nehmen würde, weil ich hartgefrorene Frischkäsereste nicht mag. Und die Süßigkeiten, die ich eigentlich gar nicht essen will, deponiere ich deswegen in einem anderen Raum, nur um dann immer wieder in den anderen Raum zu gehen und sie trotzdem zu essen. Das ist dasselbe Ergebnis bei viel weniger Freude daran. Das ist das Warten auf ein gutes Gewissen beim Zeigen klarer Kante abseits der kunterbunten Bällebäde. Der Mut zum Sprung ohne Trampolin und Hüpfburg, das Warten darauf, sich nicht bei jedem Tiefschlag grundlegend ändern zu wollen. Ein Freund von mir sagte gestern, Alter, dieses Warten immer, sei doch mal ehrlich, du sitzt doch die meiste Zeit nur zu Hause rum, wickst und langweilst dich, oder? Ja, aber ich langweile mich nicht dabei. Ich warte einfach weiter und irgendwann kommt sie wieder, die Rückkehr eines befreit naiven Lebensgefühls, das wir als 18-Jährige hatten, wenn wir mit meinem Fiat Cinquecento über Landstraßen brausten, 70 km/h Maximum, sonst fällt der Auspuff wieder ab. Dafür hatten wir ein Gefühl der Unbesiegbarkeit in unseren sonst leeren Hosentaschen jederzeit griffbereit. Wir fuhren unabsichtlich ohne Licht, weil zwar jeder von uns einen Führerschein hatte, aber keiner wirklich Auto fahren konnte. Viel zu viele Knöpfe. Doch die Lichthupen aller anderen Autos reichten aus, um genug zu sehen, dass es Stroboskop-Style auf der B203 Landstraßendisco nächste Ausfahrt Raps fällt. Aber immer mit Land in Sicht am Horizont, alles ein Ey, siehst du auch, was ich sehe? Ja, ich auch nicht, aber das soll so. Es reicht doch zu fühlen, dass das schemenhafte Zukunftsbild der Perspektive nicht immer eine rahmenlos blasse Zeichnung bleiben wird von Open Office Paint. Es erwacht zum gern gesehenen Gast, der schließlich ganz einzieht, das Wohnzimmer belebt und trotzdem FIFA mit mir zockt. Wenn man überhaupt endlich ein Wohnzimmer hat und nicht nur eine Besenkammer mit perkuttem WG-Staubsauger und abgelaufenen Tütensuppen aus Erbsenersatz und Karottenkonzentrat. Das ist die Rückkehr der aufrechten Freude über Kleinigkeiten, die erste eigene Festnetznummer. Auch wenn sie in meinem Fall 88, 39, 45 lautete und jeder mich fragte, bist du ein Nazi? 88 39 45, aber niemand hat gefragt, sorry, wie war nochmal deine Telefonnummer? Ich kann mir die immer nicht merken. Das ist die Ehrlichkeit der beiläufigen ersten Male. Der Fukuhila-habende, Reusch-Trainingsjacken-bejagte Dorf-Fußball-Club-Coach Beule, der endlich sagte, lauf dich warm, heute spielst du, du Hosenscheißer. Das ist das Kommen des Tages, an dem das schlummernde Potenzial in mir erstmal geweckt wird. Wachgeküsst, mit genau der richtigen Portion Zunge. Wachgeflüstert, mit wohlklingenden Worten in den Morgen hinein. Euski, Poiski, wenn ich erstmal gelernt habe, mich richtig zu verkaufen, ein Verkaufsgenie zu sein, so wie der Kaffeeverkäufer, der mich im Zug weckt, um mir Kaffee zu verkaufen, den ich kaufte, weil ich gerade eben erst geweckt worden war. Wenn wir uns wiedersehen und du mich zurück willst und ich dich nicht, Gewinner der Trennung, Baby, weil ich längst meine eigentliche Bestimmung getroffen haben werde, zu der ich gesagt haben werde, über 7 Brücken musst du gehen, Expelliarmo! Und sie wird geantwortet haben, ha, du bist Draco Maffei, ich liebe schlechte Harry Potter Witze, komm, wir teilen uns eine Avocado Kedavra, wenn ich nicht mehr warten muss auf das Gefühl angekommen zu sein, mich aber zeitgleich auf einer aufregenden Reise zu befinden, so als wohnte man in einem sehr bequemen Wohnmobil auf einer Autobahn durchs australische Outback, wenn alles wieder stimmig ist, das Ende einer Treibjagd, der Nachtbus endlich kommt und man nicht einsteigt, weil man sich selber schnell genug ist und die Rapsfelder uns rufen. Vielen Dank.
Malte Rostkopf. Ein letztes Mal brauche ich eure Punkte, denn im Finale wird mit Applaus abgestimmt. Bitte beratet euch noch einmal und dann brauche ich eure Punkte für Malte bei 3, bei 2, bei 1 und bitte hoch. Gut, da haben wir 8 Punkte. Wir haben nochmal 8 Punkte. Ihr seid euch relativ einig. Dann kommt nämlich noch eine 8, noch eine 8. Und dann gibt es noch eine 9. Wir streichen eine 8, wir streichen eine 9. Macht 24 Punkte. Riesenapplaus bitte für Malte Rostkopf. Und damit können wir uns ein Finale zusammenbasteln. Wir verabschieden uns mit einem riesen, mega 10-Punkte-Applaus von Luis, von Kadi und von Malte. Bitte Riesenapplaus für die 3 Poeten und Poetinnen. Und damit habt ihr ein Finale ausgewählt. Und in diesem Finale, und da können wir auch nochmal richtig laut applaudieren, sind Johannes, Mona und Fabian. Riesenapplaus bitte für, Applaus bitte für unsere Finalisten und Finalistinnen. Gut. Jetzt brauchen wir noch eine Reihenfolge. Möchtest du gerne anfangen? Machen wir die Reihenfolge gleich wie vorhin. Ja, machen wir einfach. Gut, dann fangen wir genauso an. Sorry, kriegst nachher von mir ein Eis. So, wir fangen genauso an, wie wir vorhin die Reihenfolge hatten. Jetzt könnt ihr eure Jurytafeln einfach auf den Boden legen. Ihr braucht die jetzt gerade nicht mehr. Es wird mit Applaus abgestimmt. Und wir hören jetzt jeweils nochmal einen Text. Und zwar jetzt macht einen riesen Finalapplaus für Johannes Berger, bitte.
Hallo, ja, da habe ich mich ziemlich in die Scheiße geritten, als dass ich als Einziger aufgestanden bin. Ja, ich werde jetzt was hier raus vorlesen. Und zwar Folgendes. Für die Leute, die sich gefragt haben, was eine Bratsche ist, ich werde oft gefragt nach dem Text, immer alle lachen und sagen, haha, Bratsche, und tun so, als ob sie wirklich wissen würden, was das ist. Und danach kommen doch immer nur so 30 Leute und meinen, also, es ist kein Horn, oder? Also, und eine Bratsche sieht so aus, es ist quasi eine große Geige. Und jetzt seid ihr alle ein bisschen klüger geworden. Ich bin vor 2,5 Jahren von München nach Hannover gezogen, wegen des Musikstudiums, und habe dort meinen großen Traum verwirklicht und habe aus dieser guten Laune-Stimmung einen guten Laune-Text mitgebracht mit dem Titel Resignation. Es gibt Momente im Leben, wo deine Träume zerplatzen wie Seifenblasen. Blub. Der Moment, in dem man vergeblich auf den Brief aus Hogwarts wartet. Die Erkenntnis, dass man nie in der Fußballnationalmannschaft spielen wird, weil die Debütanten jünger sind als man selbst. Fick dich, Matthias Ginter. Und der Blick in den Spiegel, der einem sagt, so hast du dir nicht vorgestellt, mit Anfang 20 auszusehen. Statt Bart und Waschbrettbauch, Pickel und den Körper eines 14-jährigen Mädchens. Kleine Brüste, großer Bauch, fetter Arsch. Und in diesen Momenten schreit irgendeine Stimme in deinem Kopf, leb deine Träume. Aber wie? Ich habe schon Probleme, mein Leben zu leben, und wie zur Hölle soll ich denn meine Träume leben? Natürlich kann ich nach London fahren und immer wieder gegen eine Backsteinmauer rennen, aber statt nach Hogwarts komme ich höchstens in die Psychiatrie. Natürlich kann ich Marketing studieren, Rhetorikkurse besuchen, der CDU beitreten, Ministerpräsident werden, schließlich Bundeskanzler, um geschickt die Macht an mich zu reißen, mich zum König von Deutschland zu ernennen, nur um mich selbst beim DFB-Team aufzustellen, aber seit einiger Zeit ist das nicht mehr so einfach, wie es klingt. Danke, Adolf. Natürlich kann ich einfach ins Fitnessstudio gehen und was für meinen Körper tun. Das letzte Mal aber, als ich den Versuch unternahm, landete ich mit Leistenbruch im Krankenhaus. Und als ich meinem besten Freund, der nicht wusste, was das ist, erklärte, dass jetzt mein Darm gegen meinen Hoden drückt, fragt er nur, was? Du kackst dir in einen Sack? Und da wusste ich plötzlich, warum weise Menschen sagen, dass Träume für den Arsch sind. Aber hey, vielleicht befinde ich mich einfach nur in einer depressiven, misanthropischen Phase, denn nicht jeder kann Nationalspieler werden. Fick dich, Matthias Ginter. Viele träumen ja davon, das zu werden, was ich schon bin. Poet. Witzig, auf der Buchmesse sowas zu sagen. Künstler, Musiker, mein Traum ist wahr geworden. Ich stehe um 15 Uhr auf, koks eine Runde, lass mir ein paar Noten kommen und gehe abends ins Studio. Ab und an Konzerttournee mit Freigetränken und Groupies. In der Realität stehe ich aber um 7 Uhr auf, über 8 Stunden allein im Kämmerchen wie ein Verrückter. Mein Instrument, hab abends einen Auftritt vor 10 Leuten, krieg 20 Euro und 3 Freigetränke und am Ende des Tages klopft mir auf die Schulter und sagt, du warst echt okay, du warst da, danke. Vielleicht sind Träume auch deshalb für den Arsch, weil sie, wenn sie in Erfüllung gehen, nie im Endeffekt so sind, wie du sie dir vorgestellt hast. Wenn man einen Körper wie Ryan Gosling haben will, darf man nicht rumsitzen und rumheulen, sondern muss sich gesund ernähren und 5-mal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Vielleicht gehst du nach 5 Monaten dann auf die Straße und alle sagen, hey Ryan, ich dachte, du wärst in Hollywood. Vielleicht liegst du aber nach 5 Minuten auf dem Boden vom Fitnessstudio, weil der unqualifizierte Trainer, der dir 20 Kilo zu viel draufgepackt hat, mitteilt, dass du dir einen Leistenbruch zugezogen hast und alle sagen, haha, Johannes, du kackst in deinen Sack. Ist zum Glück nur ein Freund von mir passiert, der auch Johannes heißt, aber also, egal. Träume passieren nicht. Träume sind harte Arbeit, Träume sind anstrengend, Träume können scheitern. Nicht alles, was Spaß macht, bringt dich weiter, nicht alles, was dich weiterbringt, macht Spaß. Wir gehen weg vom großen Ganzen und reduzieren unsere Träume auf ein Minimum, denn heute bin ich voll verrückt, ich färb mir die Haare grün, ich sag ja mal Yoga, 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 ich hab heute mit Zumba angefangen. Sind keine Träume, sondern wirklich für den Arsch. Und auch wenn richtige Träume im Endeffekt oft für den Arsch sind, weil sie sich nie so erfüllen können, wie wir sie erträumen, geben sie uns in manchen Momenten im Leben die Kraft, mehr an uns zu verändern als die Haarfarbe. Und dann sind sie zwar für den Arsch, aber auch ein klein bisschen fürs Herz und gegen die Resignation. Dankeschön.
Johannes Berger. Und dann kommen wir zur zweiten Finalistin. Macht einen Riesenapplaus für Mona Harry. Yeah.
Ja, moin nochmal. Danke, dass ich nochmal darf. Ich mache mein Liebesgedicht an den Norden. Also gar nicht an hier irgendwie. Sind Menschen aus dem Norden da vielleicht? Okay. Sind Menschen aus dem Süden da? Wirklich so wenig? Oder traut ihr euch nicht? Es ist nämlich, ich habe dieses Gedicht geschrieben, nachdem ich relativ viel in Süddeutschland war. Und immer wenn ich in Süddeutschland bin, dann muss ich feststellen, dass das da alles unfassbar bezaubernd ist. So gerade Bayern, irgendwelche Dörfer in Bayern, ganz wunderhübsch, überall so Altbauten und Fachwerkhäuser und Kirchen und Burgen und Schlösser und Berge und fantastisches Wetter. Und dann komme ich immer wieder nach Hause und dann sind da so Orte wie Neumünster und das ist ganz schrecklich. Es sieht so ein bisschen aus wie Parkplatz, nur halt in Stadt. Also es ist irgendwie, naja, egal. Auf jeden Fall merke ich dann aber trotzdem, wenn ich im Süden bin, dass es mich trotzdem in diesen grauen, kalten, nassen Norden zurückzieht. Und deswegen habe ich dieses Gedicht geschrieben an alle süddeutschen Menschen, für alle norddeutschen Menschen im Grunde, um allen zu erklären, wie man an so einem Ort wohnen wollen kann. So. Du sagst, Norden, das sei doch dieser Ort langweiliger Landschaft, durchsetzt von hässlichen Städten in ewigem Regen. Nichtssagende Wiesen irgendwo um Nebel gelegen, da sei das Bestreben vergebens, sich nicht dem Nass zu ergeben, da sei man stets von Kälte, von Klemme und Stürme umgeben. Und ich sag dann, komm, nimm deine Navigationsinstrumente, stell deinen Blickwinkel neu ein, deine Kleider sollen fortan aus Seemannsgarn sein, wirf deine Netzhäute aus, um zwischen den Wellen nach neuen Sichtweisen zu fischen, noch das Fernglas in die richtige Einstellung bringen, damit deine Augen Lieder zu singen beginnen, stechen wir in Seeschärfe, um den Blick frei zu machen. Denn was ich am Norden so mag, ist schlicht das, was du anklagst, im anderen Blickwinkel betrachtet. Denn ich mag dieses Herbe, das Graue, das salzige Raue, das Wasser, den Nebel, den prasselnden Regen, die wogenden Meere, die drohenden Gebärden des Wetters, wenn Wolkenturmhöhen den Himmel beschatten, mag das Gefühl, mich von Sturmböen beuteln zu lassen, mag die Kühe und Deiche mit Schafen aus Watte, mag die Dünen, die Weite der schlafenden Watten,
mag die Weite der Felder und den endlosen Blick, wo Himmel nur eine Handbreit über dem wandernden Horizont liegt. Ich mag die Unwetterschlachten. Und auch wenn endlich wieder der Himmel aufreißt, ja, wir mögen Kontraste, selbst unsere Kühe sind schwarz-weiß. Wir haben Jollen und Kudder und Ebbe und Flut, haben Schollen und Krabben und Hafengeruch und die Krähen und Möwen in windiger Luft am Ufer sitzen, bis das Fernweh mich ruft. Oh Heringschwärme, oh Wetterwände, oh Meeresleuchten, oh Septemberende, oh Stürme, die vor Tobsucht triefen, oh Friesenerz, oh Gummistiefel. Ach, bleibt mir weg mit euren Burgen und Bergen, all den Kirchen zum Beten, euren kitschigen Schlössern, den abscheulich schönen Städten, mit euren Schmuckenfassaden, diesen schmückenden Farben. Ja, ich gebe es zu, in Bezug auf geschmackvolle Gebäude kann man eurem Urteil vertrauen. Ihr habt wahrlich ganz bezaubernde Städte am falschen Ort aufgebaut. Und bleibt mir weg mit diesem ewigen Blau und dieser Sonne, die immer zu brennt. Ihr habt den Till Schweiger, der Himmel, weil er nur einen Gesichtsausdruck kennt. Wir haben den größten Himmel und die steifste Brise, die dicksten Fische und die weichesten Wiesen, die spitzesten Muscheln in feuchtesten Watten, wo Seehunde kuscheln und sich Schafe auf Deichen begatten. Wer auch immer beschloss, dieses Land zuzubereiten, dieser Koch war so verliebt, sogar die Luft ist versalzen. Ihr wandert auf Hügeln, manche Felswand entlang, wir reiten Wanderdünen Richtung Sonnenuntergang, haben es einfach nicht nötig, übers Wetter zu meckern. Das Stroh eurer Köpfe haben wir auf den Dächern, aus eurem Holz vor den Hütten haben wir Schiffe gebaut, sitzen auf Sandbänken, bis der Morgen längst graut, immer dran denken, dass Wind auch bloß Himmel ist, der sich Hautkontakt traut. Ja, ich mag diese Schroffe, das Raue, das Land und die Menschen, das offene Blaue, den Strand an den Grenzen, des Enden in Wassers. Mag die Kühe und Deiche und Schafen aus Watte, mag die Dünen, die Weite der schlafenden Watten, mag die Weite der Felder und den endlosen Blick, wo Himmel nur eine Handbreit über dem wandernden Horizont liegt. Und egal, wie oft du dich auf Reisen und in weit entfernt gelegene Gegenden zieht, eine steife Brise trägt mein Herz stetig zurück. Land zwischen den Meeren, vor dem sich sogar die Bäume verneigen. Du bist der wahre Grund, warum Kompassnadeln nach Norden zeigen. Dankeschön.
Mona Harry aus Kiel. Und dann kommen wir schon zum letzten Finalisten. Er darf noch mal ran. Macht einen Riesenapplaus für Fabian Navarro.
Hallo, danke für das Vertrauen. Ich habe einen Witz zu Anfang kurz. Was lebt im Kühlschrank und verbrennt Hexen? Ein Mittelalter-Gouda? Okay. Das wird schwierig, sehe ich gerade. ich habe in Hamburg eine Lesebühne, die nennt sich Randale und Liebe. Dort tragen wir jeden Monat Texte vor, die wir geschrieben haben, also auch Slam-Texte unter anderem. Und wir haben ein Spiel mit unserem Publikum, wo wir uns immer vier Begriffe geben lassen von unserem Publikum und dann zum nächsten Monat einen Text mit diesen Begriffen schreiben, der in einem bestimmten Genre verfasst sein muss. Das führte dazu, dass ich eines Abends vor der Herausforderung stand, einen Text zu schreiben, nämlich eine klassische Rittergeschichte mit den Begriffen Blickfick, Anpimmeln, Kaugummiautomat und Keuschheitsgürtel. Ja, und wir haben ein sehr tolles Publikum. Es ist wirklich ganz fantastisch. Es ist, dann habe ich diese Geschichte geschrieben und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem, was dabei rausgekommen ist. Es lebte einst ein Rittersmann, der war von edlem Geist, ein Burgfräulein, Blickfick, Fang, stark höflich und zumeist, ein gern gesehener Partygast, der kam nie früher als um 10, dann feierte er die ganze Nacht und stand im Zentrum des Geschehens. Wann immer es zu gewinnen galt, wurden Orden häufig ihm verliehen, selbst das Königspaar, das rief so bald, ja, Diggi läuft bei ihm. Doch wie so oft stand hier das Glück nicht unterm besten Stern, denn aus der Ferne Stück für Stück soll sich ein Unheil nähern. An einem schicksalhaften Tage, nach einer teuflisch feuchten Nacht, stellte jener Ritter sich die Frage, wie man Keuschheitsgürtel knackt. Denn zwar mochte ihn der König im Land voll Drachen und Magie, doch dessen Makel war ein wenig, naja, wie sagt man's, Prüderie. Beischlaf vor der Vermählung wurde mit Züchtigung bedacht, jede andersartige Regung sofort zum Henkersplatz gebracht. Der Ritter unterdessen operierte im Geheimen, beriet lesbische Mätressen oder erklärte schon den Kleinen, dass es viele Formen Liebe gibt, nicht nur zwischen Mann und Frau, Nebensache, dass er schwul war, denn vor allem war er schlau. Doch es kam, wie es kommen musste, es wurde nach ihm geschickt, denn der König hatte im Ritter einen Schwiegersohn erblickt. So gaben der Ritter und der Knappe die Sporen ihren Tieren rauf zum Schloss mit Hufgetrappel, um mit dem Homophoben des Boten zu disputieren. Nach dreitägigem Teufelsritt ohne eine Rast zeigte sich am Horizont der prächtige Palast. Doch was war das? Auf einmal schienen die Pferde auf dem steinernen Granit zu schwanken. Hatte die Sonne über der Erde nicht noch eben im Zenit gestanden? Schattenschwingen, Feuerodem und ein Schrei drang tief ins Mark. Das Wesen war halb Drache, halb Kaugummiautomat. In seinem runden Glasbauch auf einem bunten Kugelhaufen sah man die Prinzessin schreien, weinen und auch schnaufen. Der Drache sprach: König, schickt die Wachen fort, die auf dem Wehrgang mit den Lanzen wimmeln. Die sollen aufhören, meinen Automatenpanzer mit dem Kinderspielzeug anzupimmeln. Und 2 Sekunden später war der Himmel sonnenklar und der Drache flog dorthin, woher er gekommen war. Und auf Befehl des Königs, die Prinzessin sofort da rauszuretten, folgten sie dem weiten Pfad in den Freizeitpark der 1000 Schrecken. Ein einsames Riesenrad aus Holz gebaut, knarzte dort im Wind, Losbuden im Wolkengrau, eine Spieluhr leicht verstimmt, klimperte im Hintergrund und dort über den Weg wurde ein Zuckerwatte-Westernstrauch von rechts nach links bewegt. Vorsichtig bogen Ritter und Knappe um die Ecke bei der Geisterbahn und waren überrascht, was sie dort vom Eingang sahen. Drache und Prinzessin standen dort vor einer Schlange. Es war eine Priesterpython und sie parselte recht lange. Dann rollte aus dem Drachen eine Kugel mit 2 Ringen. Letztere steckten sie sich an, um sich danach in Liebe zu umschlingen. Das war alles inszeniert, sprach die frisch vermählte Braut. Ihr kennt doch meinen Vater, der hätte das nie erlaubt. Doch der Drache sprach: Ja, es war ihr Vater, der mich niemals akzeptierte. Er sagt, ich sei nur ein Unfall, der hier im Freizeitpark passiert ist. Doch meine Eltern, Ritter, du kannst es dir ja denken, haben mich gelehrt, Liebe kennt halt keine Grenzen. An diesem Tag gaben sich Ritter und Knappe ebenfalls das Ja-Wort, flogen mit dem Drachen zum jahrelangen Tatort von Menschenverachtung und dummen Gesetzen, die Grenzen für Menschen und Drachen verletzten. Mit Lachen zerfetzten sie das Banner des Königs, sie sperrten ihn ein und verlachten ihn höhnisch. Und so lebt er bis heute in einer kleinen Kugel im Glasbauch des Drachen und der Ritter regiert im Arm seines Knappen. Dankeschön.
Fabian Navarro. Gut, ich bitte alle Poeten und Poetinnen nochmal auf diese Bühne hoch. Malte ist nicht mehr da. So schnell wie er kam, ging auch wieder. Macht einen Riesenapplaus nochmal für alle Poeten und Poetinnen, die heute aufgetreten sind. Für Johannes, für Mona, für Fabian, für Kadi und für Luis. So. Gut, okay. Wir brauchen jetzt die Applausabstimmung. Wir wollen also wissen am Ende, wer war euer Favorit oder eure Favoritin heute auf der Buchmesse 2016. Dazu müsstet ihr euch jemanden auswählen und für den und diejenige am lautesten klatschen oder eben gar nicht klatschen. Aber das machen wir nicht, ne? Wir klatschen eh immer, aber für den oder diejenigen dann am lautesten. Fangen wir an mit dem zum Erstgehörten, Johannes Berger. Wenn ihr sagt Johannes Berger, oh ja, da habt ihr schon, ne? Da war schon Energie drin. Wenn ihr sagt, Johannes Berger hat euch heute eindeutig am besten gefallen, er soll das Ding mit nach Hause nehmen. Und zwar gibt es nämlich auch eine Buchveröffentlichung zu gewinnen, wie jedes Jahr, durch den Utz Verlag. Wenn ihr sagt, Johannes soll das Ganze heute mit nach Hause nehmen, dann macht einen Riesenapplaus für Johannes Berger bitte jetzt. Ich habe das Ganze mir so vermerkt. Es geht weiter mit der zweiten Finalistin. Macht einen Riesenapplaus, wenn ihr sagt, dass Mona Harry das Ding heute gewonnen hat. Dann macht den Applaus für Mona Harry bitte jetzt. Super, habe ich mir auch eingespeichert. Und dann kommen wir zum dritten Finalisten. Wenn ihr sagt, nein, nichts gegenüber Fabian Navarro und der soll das Buch oder die Buchveröffentlichung gewinnen, dann macht einen Riesenapplaus für Fabian Navarro bitte jetzt. Damit haben wir heute eine Gewinnerin Ne? Ich glaube, das habe ich richtig rausgeholt. Wir machen Stopp. Wir machen als erstes den Applaus für unsere beiden Zweitplatzierten. Für Fabian Navarro und Johannes Berger. Bitte Riesenapplaus für die beiden. Und dann, bitte, gebt nochmal alles für unsere Finalistin. Macht so viel Applaus, dass alle ihr hören, dass ihr Mona Harry gewonnen hat auf der Buchmesse 2016. Riesenapplaus bitte für Mona Harry!
Vielen Dank. Vielen Dank. Und jetzt, bevor ihr alle abhaut, nochmal den allergrößten Applaus des heutigen Tages, würde ich sagen, für die fantastische Moderatorin, für Katja Hoffmann.
Danke. Vielen, vielen Dank. Bitte einen Riesenapplaus für diejenigen, warum ich das eigentlich hier auch machen darf, für die HTWK Leipzig. Und den Stand könnt ihr da hinten nämlich dann auch noch besuchen. Der ist hier gleich gegenüber. Und macht da bitte nochmal einen Riesenapplaus für die, dass die mich hier immer auf der Bühne stehen lassen und euch diesen tollen Poetry Slam liefern. Bitte Riesenapplaus. Danke.
Vielen, vielen Dank. Ich habe hier eher noch ein paar Preise. Einmal der Umschlag für die wunderbare Mona Harry. Es hat mir wunderbar gefallen, aber ihr wart alle genial. Und hier haben wir noch ein paar Trostpreise. Einmal abnehmen bitte. Eins. Genau. Für dich. Und für... Genau. Ja.
VoiceRepublic.com, home to the spoken word.